Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Und mein heutiger Gast ist kein geringerer als der Schauspieler Ken Duggan.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ken ist immer so ein Name, da fragt man sich immer, heißt der wirklich Ken? Was haben sich denn die Eltern dabei gedacht?
Ich war der Dritte im Bunde. Ich habe zwei Schwestern. Eine heißt Anna-Lena, die nächste ist Anna-Luisa und ich wäre Anna-Sophia geworden. Und dann war der Junge da.
Anna-Ken wäre auch gegangen.
Anna-Ken. Und mein Vater hat gesagt, wie nennen wir dich? Mein Duggan heißt ja schon, Moment mal, Duggan.
Ah.
Das ist der ganze Witz daran, ja.
Ach so.
Ich habe echt gelitten.
Ach, jetzt habe ich das erst. Ja, okay, verstehe.
Besonders mit dem Namen kannst du echt viel machen. Besonders Kinder sind sehr brutal.
Also, du kennst ja meinen Nachnamen Dorni. Du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was damit passiert ist.
Ja, ja. Also,
ohne, dass wir es jetzt thematisieren. Wir
können unsere Traumen aufarbeiten.
Ja, oh Gott, das ist genau die Traumatherapie.
Traumatas oder Traumen? Das vergessen
wir. Traumatas.
Traumatas, ne?
Nein. Ja.
Träumchen.
Wenn man jetzt hier mal so in deine Liste guckt, du hast ja wirklich jedes Jahr mindestens einen Film gemacht, wenn nicht sogar zwei. Du bist selber auch Produzent und nicht nur Schauspieler. Du hast auch deine eigene Produktionsfirma und bist auch als Regisseur tätig. Regisseur, so jetzt habe ich die Word gefunden. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du das machen willst?
Das frage ich mich auch.
Nee, und vor allem, was viel wichtiger ist, bereust du deine Entscheidung oder sagst du nein?
Ja. Ich habe komischerweise nie was anderes gesehen. Ich wurde auch immer als Kind gefragt, was wirst du? Und dann habe ich gesagt, ich bin Schauspieler. Meine Mama ist Bühnenschauspielerin. Ich bin unter ihrem Schminktisch groß geworden. Und mein Dad war Arzt und ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Also es war nicht meine Welt, nicht... Also Medizin und Körper finde ich spannend. Was mich gestresst hat, war das Lernen. Ich bin einfach, heutzutage würden viele Eltern wahrscheinlich da irgendeine Ausrede für ADHS oder was weiß ich finden, aber ich war einfach ein Mensch, der sich gern bewegt. Also studieren war einfach nicht mein Ding. Und da habe ich mir ein Ei gelegt, weil man als Schauspieler sehr viel mehr studieren und lernen muss, als man denkt und lesen muss. Aber das kam dann irgendwann im Alter. Und ich habe durch meine Mama sehr viel Theater gespielt als Kind. Und irgendwann dann mit 18 mein erstes Casting für einen Film bekommen. Und von da ging das immer weiter. Und ich habe mich nie als nur Schauspieler oder sonst irgendwas gesehen, sondern als Geschichtenerzähler, als Filmemacher. Und habe dann in der Zeit, in der mir die Rollenauswahl nicht so gefallen hat, halt selber Dinge gemacht. Ich war nie der Mensch, der hingesetzt hat und Däumchen gedreht hat. Dann habe ich angefangen, Musikvideos zu inszenieren. Das war so meine Filmhochschule als Regisseur und dann Kurzfilme. Und 2015, 2016 dann mein Spielfilmdebüt, Berlin Falling. Und so lief das bis jetzt.
Berlin Falling, ich erinnere mich daran. Es war ja auch ziemlich groß in der Presse, denn du hast da eine Rolle gespielt, da musstest du dich ziemlich reinversetzen in jemanden, dem es sehr, sehr schlecht ging.
Ja, also das waren viele der Rollen, die ich gespielt habe, waren ja eher so die kranken, Psychopathen, kaputten Menschen, also fast meistens Typecast. bei Berlin Falling war es einfach irgendwie eine wirklich abgefahrene Zeit, weil wir haben einen Film entwickelt, der dann immer mehr von der Realität eingeholt wurde. Und es ging um einen Terroranschlag in Berlin in der Vorweihnachtszeit. Und als wir den Film entwickelt haben, da war noch nicht mal Charlie Hebdo. Als dann kurz vor Drehbeginn Paris passierte, haben wir uns auch alle gefragt, sollen wir den Film jetzt überhaupt machen? Und alle haben sich dann angeschaut und gesagt, jetzt erst recht. Weil es auch gar nicht um den Terroranschlag und um die Religion generell geht, sondern es ging um die Angst, die durch solche Terroranschläge manipuliert. Also wir werden manipulierbar durch Angst. Sie wird instrumentalisiert gegen uns. Und die Grundidee hatte ich eigentlich während der Griechenland-Krise. wo ich dann einfach gefühlt gedacht habe, okay, du kriegst mit zwei Bildzeitungsüberschriften ein ganzes Land mit Missgabeln nach Griechenland. Und diese Stimmung, die hat mir nicht gefallen. Und das war der Grund für Berlin Falling eigentlich.
Ihr seid ja auch an einem ziemlich, also der Kampfsport verbindet uns ja, also wahrscheinlich nicht nur der Kampfsport, sondern viele sonst auch Theater machen. Nein, aber ihr habt ja jetzt auch aufgrund der Corona-Geschichte, Corona-Krise wird wahrscheinlich auch das Unwort 2020, da bin ich ziemlich sicher.
Absolut,
ja. Das ist wirklich ein Wort, das ich nicht mehr hören kann. Aber gut, müssen wir mal durch. Aber ihr hattet jedenfalls schöne Projekte geplant, auch einen Spielfilm, und den musstet ihr jetzt tatsächlich erstmal aufs Eis legen.
Ja, also unser Film, den wir jetzt im Sommer wahrscheinlich so produziert hätten, der verschiebt sich jetzt erstmal. Wir müssen einfach nochmal die Würfel neu rollen sozusagen. Aber der Film wird gemacht, der liegt mir sehr am Herzen. Das wird mein nächster Langspielfilm als Regisseur. Und da geht es um eine junge MMA-Fighterin. Ja.
Also genau unser Thema. Wir werden dann berichten, wenn es soweit ist. Nehmen ernst, erzähl doch mal, wie bist du damit umgegangen, als du wusstest, oh Mann, verdammt, ich kann jetzt das Projekt, was mir so am Herzen liegt, ich kann es einfach nicht umsetzen. Was fühlt man da in deiner Position?
Ja, es sind, ich glaube, wir fühlen alle gleich. Also mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hatte Drehabbruch in Marokko. Ich war mit der Familie in Marokko. Und wir haben krampfhaft versucht, irgendwie nach Hause zu kommen. Also erst haben alle lange gedreht und haben gesagt, wir können es drehen. Und war irgendwie alles um uns rum shutted down. Und wir waren noch in Marokko beim Drehen. Und ich hatte eine Szene, wo ich in den Fahrstuhl gehe und komme raus. Und dann stand der Produzent vor mir, you're leaving right now. Und ich so, okay, musst du hochpacken. Now. Und ich so, okay, hochgerannt, wir haben alles gepackt, sind 4 Stunden mit dem Auto durch die Wüste gefahren, dann in Marrakesch angekommen von Casablanca und dann da gehört, wir fliegen doch nicht, dann wieder zurück. Und es war eine Odyssee, 72 Stunden. Und ich bin ein positiv denkender Mensch. Gedacht, das ist die absurdeste Zeit meines Lebens, besonders alle redeten von Masken und Abstand und du hattest irgendwie gefühlt immer 200, 300 Leute, die ich bin auf dem Flur, so Gesicht dröhnten sich an und ich so, fuck. Aber irgendwann sind wir dann wirklich im Lockdown in Paris gewesen, dann von da nach Berlin und dann saßen wir eigentlich nur zu Hause und haben gekocht.
Ich habe deine Story verfolgt, du hast ja wirklich vom Allerfeinsten aufgetischt.
Ich habe gekocht und ich habe da auch 2 Conclusions für mich gefunden. Das hatte ich dir vorhin gesagt, dass ich in der Corona-Zeit für mich 2 Conclusions gefunden habe. Das eine ist, in der Krise wischen sich die Deutschen unentwegt den Arsch ab, sonst hätte es mehr Klopapier gegeben und ich kann gar nicht so viel trainieren, wie ich fressen will. Also ich habe wirklich gefressen, trainiert.
Also Massephase.
Massephase, ich bin in einer heftigen Massephase, ja. Ich habe jetzt 93 Kilo.
Ach echt, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Aber du bist auch gross.
Ja, ein großer, dicker Mann.
Ja. Du, ich stand dann im Drogeriemarkt und fragte mich tatsächlich, sag mal, die Seife ist jetzt alle, waschen sich auf einmal jetzt alle die Hände, was haben die denn vorher gemacht?
Das habe ich auch gedacht. Ich so, was macht ihr denn vorher?
Und ehrlich gesagt, ja, na klar, der Preis bestimmt den Markt, aber ich fragte mich tatsächlich, wie die das machen können, wenn die jetzt die Preise so hohe Rente anheben für wirklich medizinische Sachen, die so wichtig sind, also für das Infektionsmittel, für die Masken. Also es war ja dann so.
Es sind so viele Absurditäten generell, oder? Die da passieren. Also ganz ehrlich, ihr könnt mich für total idiotisch halten oder Shitstorm, mir scheißegal, aber für mich macht so viel einfach keinen Sinn, dass ich. Also ich stotter fast, wenn ich darüber nachdenke. Fußballer dürfen jetzt 90 Minuten auf dem Platz sich mehr oder weniger, also im Zweikampf fast auf die Fresse hauen. In der Mauer stehen sie so nebeneinander, kämpfen Zweikampf, brüllen sich an, machen
aber
was weiß ich.
Aber die Ersatzbank hat Abstände.
Ja, aber sie dürfen nicht miteinander jubeln.
Ja.
Also was für eine Idiotie ist das? Also was soll der Bullshit? Und es ist so, dass man immer, ich habe das Gefühl, okay, die dürfen nicht zusammen jubeln, weil dann sehen andere Leute, dass die Vorbilder sich umarmen und jubeln, was weiß ich, zusammen. Aber es gehört ja auch irgendwie da zusammen. Also wie auch immer. Also für mich macht das keinen Sinn. Also viel macht keinen Sinn.
Ja, da würden wir wahrscheinlich jetzt noch bis morgen oder sogar übermorgen oder in 2 Wochen hier noch sitzen.
Wie lange Zeit hast du?
Wir haben ein Stündchen miteinander.
Das ist auch so, Wrestling ist ja jetzt auch essential in den USA. Das ging sehr schnell.
Also wirklich, ich habe auch, ich habe dann ehrlich gesagt, ich habe meine, also alle News-Apps vom Handy gelöscht, muss ich mal sagen. Also ich hatte dann, das war mir zu doof. Ich konnte das
aber nicht mehr. Wie komme ich darauf? Weil du fragtest mich, wie das ist, wenn man den Film nicht machen kann. Ja. Also es waren halt so viele Projekte, die jetzt weggebrochen sind, ja, dass ich erstmal jetzt gerade versuche, nach diesem Abstand von 2 Monaten, dass man so abstrahiert, okay, wie ist die Situation? Wann dreht man? Ich habe eine Option, also das ist eine Verpflichtung sozusagen, wenn sie gezogen wird für eine amerikanische Serie für die 2. Staffel, die wir in Südafrika letztes Jahr gedreht haben. Ich sehe mich Ende des Jahres nicht in Südafrika drehen, aus irgendeinem Grund. Also ich wäre sofort bereit. Ich weiß nicht, aber warum. Ich glaube, es wird nicht passieren. Die nächste Option ist für eine amerikanische Netflix-Serie Frühjahr in Dublin. Ich glaube, das wird passieren, aber es würde bedeuten, dass ich in der Zeit, wenn die anderen verschieben, nicht. Also deswegen, ich kann gerade auch nicht mehr wirklich sagen, okay, ich drehe jetzt das und das Projekt, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit den anderen Projekten hantieren muss. Das Projekt, was abgebrochen wurde in Marokko, will ja auch irgendwann fertig gedreht werden. Deswegen ist die Situation so, dass ich mit Geduld und Spucke jetzt einfach und starken Kaffee.
Danke nochmal an dieser Stelle an Berserker, der stärkste Kaffee der Welt. Vielen Dank. Er schmeckt.
Er schmeckt super. Sehr gut. Das muss ich jetzt sagen. Ne?
Nein, du sollst deine ehrliche Meinung sagen.
Nein, der ist gut. Der ist wirklich. Der ist wirklich gut.
Auf jeden Fall hat er viel Koffein. Das ist ganz wichtig, wenn man müde ist, habe ich.
Es
geht los. Oh Mann, Mann. So, jetzt möchte ich aber von dir nochmal wissen, wie habt ihr denn zu Hause als Familie, du bist ja seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet, mit Marisa, großartige Frau, die kenne ich auch von einem anderen Projekt, wo wir zusammen auf Ibiza waren.
Ich habe dich durch sie kennengelernt.
Ja, genau. Und dann habt ihr auch noch ein Kind. Jetzt hätte mich mal interessiert, wie seid ihr zu Hause mit der Situation umgegangen? Seid ihr euch auf die Nerven gegangen? Oder habt ihr euch sozusagen nochmal ganz neu erfunden? Oder weil Homeschooling ist ja ein ganz großes Thema, ne?
Ja.
Kann man nicht.
Marisa hat auch sehr viel diesbezüglich gepostet. Echt gute Nummer. Also, I said 3+. Nee, wir haben das irgendwie schon hinbekommen. Aber Homeschooling ist eine.
Wir haben das schon.
Ich sehe wie mal aus, es wird heiß. Homeschooling. Nee, ich. Homeschooling.
Hast du auch wenigstens was Neues gelernt?
Ich lerne den ganzen Tag eigentlich. Nee, es war wirklich spannend. Ich glaube, was uns sane gehalten hat, also was uns wirklich zusammengehalten hat, war unser Hund. Also weil wir jeden Tag einfach 1,5 Stunden um den See gelaufen sind. Und es hat gut getan. Also das, ich habe auch das immer sehr verfolgt, weil in Sommer, Sonne, dann sind halt wahnsinnig viele Leute sofort raus und so weiter. Aber wenn es geregnet hat, waren wir, glaube ich, so die Einzigen, die dann da waren.
Ich wollte gerade sagen, wenn du schon so schwitzt, bist du eigentlich erwärmt, also kannst du ja ein bisschen Sport machen.
Ich merke gerade, entweder sind es die ganzen Lampen.
Wie viele Liegestütze schaffst du?
Alle.
Die beste Antwort? Alle.
Ja.
Ja, noch Fragen? Nein, danke.
Ja. Mach dir eine Lüft.
Das ist ja wirklich verschärft. Nee, im Ernst, lass uns mal nochmal bei der Familie bleiben. Also, es ging ja wahrscheinlich nicht nur euch so, dass es aufreibend oder aufregend war, sondern vielen anderen Haushalten. Und also ich habe ja bei meinen eigenen Brüdern mitbekommen, da dachte ich, was macht ihr denn eigentlich zu Hause? Ja, wir haben gar schon. Und die haben wirklich, also wirklich viel aufbekommen. Die hatten so viel zu tun.
Also wir sind teilweise 6-7 Stunden da am Start. Also es war echt crazy. Also das ist eine Herausforderung, das Homeschooling. Ja.
Und der Hund, da habe ich auch so ein süßes Foto mal gesehen, wenn ich diesen Covid-19 zu fassen kriege, der immer mit mir raus will. Ich will ihm
nie Wade beißen. Da gab es auch eine Menge Memes. Also ich fand es sehr spannend, gerade was den also spazieren gehen mit dem Hund, das hat mir gut getan. Das hat mir echt gut getan.
Das kann ich mir vorstellen, denn ich war auch eigentlich jeden Tag, an dem es möglich war, draußen. Mehrere Kilometer. Bergläufe, Treppenläufe, Oderbruchkippe, die habe ich rauf und runter gerockt. Ich bin dann manchmal nach Berlin reingelaufen und wieder zurück, weil man hatte ja plötzlich Zeit. Verschärft ist. Ich glaube, sowas hätte ich vorher nicht gemacht.
Diese Entschleunigung hat vielen Leuten gut getan. Das glaube ich auch. aber es ist eine Herausforderung. Also ich merke einfach schon, wenn ich so alles zusammenrechne, die Zeit, ich brauch's nicht. Also ganz ehrlich, also wenn alle mal meckern und beschweren, dann können wir sowas wie Corona eben nicht mehr machen.
Sonst essen auch immer alle Spaghetti Corona.
Sag mal, warum schwitzt du?
Warte mal. Ich wollte dir gerade ein Taschentuch besorgen.
Ich wollte das jetzt mal so sagen. Kann dich am Arsch legen.
Sollen wir noch eine Coca-Cola bringen? Dann können wir noch einen Werbespot
ausdrehen. Hast du diese Wirkung auf viele so?
Wollen wir kurz...
Nee, alles gut.
Nein? Okay.
Ich schwitze halt.
Ja, ich hab Latschen an, weißt du? Hättest du auch mal Latschen
angezogen. Ich hatte zu lange die Jacke an und jetzt schwitze ich.
Du bist die Schildmaid.
Ja.
Und ich bin der Berserker.
Ja, ich merk's gerade.
Aber da bin ich jetzt komplett zu. Aber Schwitzen ist gut für den Körper. Also komm, ruhig öfter gerne helfen schwitzen.
Ich weiß gar nicht, dass heute noch Schweiß in mir drin ist. Ich habe vorhin 2 Stunden trainiert. Vielleicht ist das Schwitzen.
Hast du danach vielleicht 2 Liter Wasser getrunken oder so, die jetzt alle wieder rausholen?
Wir thematisieren es einfach nicht. Ich verstecke mich einfach. Komm, wir machen es einfach so. Neuen Podcast.
Mein heutiger Gast, das Phantom. Herzlich willkommen.
Naja, ist ja wohl.
Aber lass uns doch mal beim Sportthema bleiben, wo wir jetzt beide schon hier so halb schwitzen, weil heute ist ja wirklich ein warmer Tag. Wie bist du denn damit umgegangen, dass auf einmal dein heißgeliebtes Gym, also dein Sportclub, wo du sonst immer rollst und BJJ machst, einfach zu war?
Das war bitter. Ja, also das Jiu-Jitsu hält mich ganz oft sane und damit kompensiere ich wahnsinnig viel. Aber ich hab irgendwie gemerkt, man muss halt irgendwas machen. Also ja. Ich habe dann einen Kumpel zusammen, anfangs auf Abstand.
Entschuldige bitte, der schwitzt einfach so krass. Das ist mir voll leid.
Es ist alles gut.
Okay. Also nochmal, das ist mit dem Kumpel.
Nein, alles gut. Ich habe. Was ist los hier? Es ist aber echt heiß hier. Ich habe Kettlebells und TRX in den Park. Es ist wie beim Training hier gerade.
Wir müssen, Maria.
Wir müssen mal Pause machen.
Wir brauchen eine Pause. Wir brauchen ein Handtuch oder einen Tupfer. Ich muss ja sagen, wir haben an dieser Stelle hier einen kurzen Cut gemacht, weil Ken ist ausgelaufen.
Ja, ich hab gemerkt, ich vertrage den. Also wenn die Werbung machen, dass sie der stärkste Kaffee sind. Ich kann sagen, sie lügen nicht. Ich glaube, also Koffein hat eine interessante Wirkung auf mich.
Du musst in Zukunft von jedem deiner Drehs zu dir nehmen und dann...
Ja, nee.
Dann kannst du Sparta alleine besiegen.
Meine Massenbildnerin würde mir auf die Fresse...
Stell dir jetzt auch vor mit dem Kaffee und du rennst durch Sparta, machst alle fertig.
Ich hab das einmal gehabt bei so einem Dreh in New York im Sommer. Es war so heiß. Es ist gefühlt, also es war Sahara, aber es waren über 40 Grad. Und du musst halt so eine Szene drehen im Anzug und so weiter. Und mir schoss das alles raus. Also normalerweise habe ich das nicht, deswegen für mich, also ist Kaffee, der hat's in sich.
Du, ich kann es manchmal auch, ich bin ja auch von dem Sport so konditioniert, ey, wirklich, wenn ich, also ich schwitze so schnell.
Ich schwitze sofort, wenn ich, also Sport genau. mache sofort, es schießt raus, weil ich einfach das, ähnlich wie du vom Training, man ist das, es ist halt einfach, der Körper sagt sofort, nee, den Scheiß tue ich mir nicht an.
Genau. Und wenn ich könnte auch tatsächlich nicht mit einem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das habe ich ein paar Mal gemacht und sehr, sehr bereut, weil ich war komplett durch bis auf den Schlüpper. Ich hatte nicht mal Wechselsachen oder so und dann bist du erstmal da, ne?
Also wenn ich mich bewege, dann schwitze ich das.
Weil ich muss sagen, es gibt ja viele Leute und es ist auch toll, dass sie es machen, die fahren mit dem Anzug auf dem Fahrrad zur Arbeit.
Das könnte ich
nicht. Stell dir das mal in unserem Fall vor.
Ich könnte es nicht. Also... Nee. Ich bin auch kein Fahrradfahrer. Ich hatte mal eine Zeit gehabt, da habe ich, das war auch so meine Vorzeit, bevor Jiu-Jitsu, es fing alles an mit dem Laufen. Ich habe plötzlich so einen Forrest Gump-Anfall gehabt. Also ich bin raus und bin gelaufen. Ich bin 120 Kilometer in der Woche gelaufen. Also ich bin wirklich einfach nur noch gelaufen, wie ein Idiot. Das war so die erste Phase, wo ich gemerkt habe, ich muss aufhören zu rauchen und habe das dann damit kompensiert. Über das Laufen, weil ich habe den Faden verloren, ich wollte irgendwas...
Mit dem Schwitzenanzug? dass du am Anfang gelaufen bist, bevor du Jujutsu machtest?
Genau, nein, ich komme wieder
und drauf. Schweißproduktion.
Und Schweißproduktion, ne? Nee, ich, aber mit dem Sport, weil du gesagt hast, mit Sport. Und da, ja genau, dann wollte ich Triathlon. Mm. Ich wollte wechseln auf den Ironman. Also ich bin Marathons gelaufen und da habe ich mir dann ein Fahrrad besorgt. Und dieses Fahrrad wurde mir geklaut. Und dann war ich so beleidigt, dass ich nicht mehr Fahrrad gefahren bin. Irgendwie, da war ich sauer. Das haben sie mir aus dem Keller geklaut, die Arschgeigen.
Du, ich habe mich auch gefragt, wie würde ich reagieren, wenn ich jemanden sehe, der mein Fahrrad fährt, was mir entwendet wurde? Oh, ich glaube, ich würde dem...
Ich habe jetzt gerade eher das Problem, ich habe richtig Bock auf Kaffee. Ach, komm. Hier zu zerfließen, deswegen lasse ich das jetzt mal sein. Ich trinke das nach dem Podcast, weil der Kaffee also, ist lecker.
Der ist lauwarm jetzt.
Das ist nicht die Hitze, glaube ich. Das ist wirklich das Koffein.
Bevor das jetzt passierte mit dem Schwitzen und dass ich den Körper kühlen wollte, waren wir stehen geblieben, wie sich das für dich anfühlte, dass du durch diese...
Nicht mehr ins Gym kann. Corona-Krise nicht mehr irgendwie was bewegt. Also ich bin mit Benjamin Sattler, ein Kollege von mir und ein richtig guter Freund, mit dem bin ich dann die ganze Zeit im Park. Und dann haben wir die Kettlebells dahin geschleppt und TRX an Baum gehängt und dann da so Komplex, also Kettlebell-Komplex mit Bodyweight, Calisthenics, TRX, dann einfach trainiert, dass man irgendwas macht. Jiu-Jitsu habe ich sehr vermisst. Vermisse ich immer noch. Also so das können Leute, die es nicht machen. Das Schöne ist, ich habe in meinem Freundeskreis wenige, mit denen ich darüber sprechen kann, aber das versteht keiner, weil du halt, egal wo du bist auf der Welt und durchs Drehen, ich bin in Südafrika, in Johannesburg oder in Los Angeles, wo immer ich bin auf der Welt, du kannst sofort eine Schule anrufen, du sagst, ich bin hier, ich würde gerne vorbeikommen, die sagen sofort, komm vorbei, du trainierst da, du hast sofort eine Familie, wo du andocken kannst, wo Leute sofort irgendwie offen sind. Also es ist so... Gerade in dieser heutigen Zeit, wo so viel diskutiert wird und so ein Hass, weißt du, wenn du es blödsinnigerweise erzählst, du hast irgendwie einen weißen, blauen, lila, braunen, schwarzen oder was weiß ich für einen Gürtel, hast du so ein Ding an, hast du genug Gemeinsamkeiten, dass wir Freunde sein können. Also es ist irgendwie ein ganz schöner Aspekt, der fehlt. Der fehlt wirklich in meinem Leben. Aber das wird sich jetzt hoffentlich auch bald irgendwann verändern.
Ja. Aber da sprichst du mir tatsächlich aus der Seele. Also ich weiß noch, dieser Nachmittag, wir haben noch im Gym trainiert, weil da war ich ja noch in Vorbereitung auf meinen Aprilkampf und dann natürlich auf Juni auch einen Kampf in Berlin gehabt. Und Leute, ab heute Nachmittag ist das Gym zu. Wir alle so, wie jetzt zu? Also da haben wir es noch gar nicht so wahrgenommen, so ernst genommen. Ne? Und es war so schrecklich am Anfang. Dann hat man gesagt, okay, dann... nimmt man jetzt die Zeit wirklich mal positiv und macht was Gutes. Dehnung, ne? Ein Thema, was immer zu kurz kommt. Oder mal sozusagen eine andere Belastung schaffen oder einfach mal Dinge tun, die man sonst nicht tut. Und nach den 8 Wochen jetzt muss ich sagen, cool. Also ich merke richtig so, wie ich so, oh, ich muss jetzt im Training. Wenn die Energie so in deinen Händen fängt und du merkst so, oh.
Ich merke das, also ich habe fast übertrieben in den letzten Wochen, weil ich das irgendwie gebraucht habe. Also ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe davor, ich habe ja eigentlich eine Kreuzbandverletzung auskuriert und konnte halt davor schon nicht. Also es war gerade, als ich wieder angefangen habe, Jiu-Jitsu zu machen und zu bewegen und zu rollen, da fing dieser Scheiß an. Also deswegen war es so doppelt bitter irgendwie. Aber es hat alles einen Grund und jetzt muss ich einfach irgendwie gucken, wie das weitergeht. Also.
Aber das habe ich auch gelernt, genau, in dieser Zeit. Der Körper sagt dir ja damit auch immer was, ne? Mit den Verletzungen, mit dem Gefühl, mit der Müdigkeit, damit dein Körper spricht, der kommuniziert ja mit dir. Und wir sind leider oft, da bin ich selber auch genauso dabei, ich habe die Stimme oft nicht gehört oder ich wollte sie nicht hören, ich habe sie immer leise gedreht. Bis dann der große Puh kam.
Ich, ne? Ich merke, also mich interessiert es gerade mit dem Training immer mehr ganzheitlich. Weil ich sehe auch wahnsinnig viele Leute trainieren und ich habe jetzt jahrelang einen wahnsinnig tollen Trainer an der Seite gehabt, Daniel Bohn, der sehr viel auch auf Technik und solche Sachen Wert legt und mit dem ich mich immer austauschen kann. Und da geht es in vielerlei Hinsicht darum, dass es gar nicht darum geht, viele Wiederholungen zu schaffen, sondern die du machst, sauber. Also, dass du eigentlich einen Progressive Overload immer hast.
Qualität vor Quantität, ne?
Genau. Und ich merke zum Beispiel, dass selbst wirklich gute Sportler, also wenn du sagst, mach mir mal Liegestützen, ich könnte so viel an Details arbeiten und verfeinern jetzt, weil ich einfach so viel dran gearbeitet habe, mhm, über Jahr, wo man auch nur die Ansteuerung, der Körper hat ja, was toll ist, das ist aber auch gleichzeitig sein größtes Problem, das ist die Kompensation. Also wenn du einfach gewisse Muskeln gar nicht ansteuerst, sondern andere Muskeln übernehmen das und dass du einfach wirklich auch merkst, dass es auch Übungen gibt, um zu sehen, ob du wirklich deine Muskeln so ansteuerst, wie du es willst. Und diese Disbalance, mhm, auch, wenn du zum Beispiel zu Leuten irgendwelche Bewegungen sagst, selbst bei dir selber, und du das Gefühl hast, du machst eine Bewegung und das, was du machst, diese Disbalance zu dem, was du denkst, was du machst, ist oft sehr, sehr groß.
Ich finde es genau, wenn man dann sich selber analysiert, wenn es Videos von einem gibt oder vom Spiegel trainierst, so. Wenn vom Spiegel ist ja immer so, da weißt du in etwa, wo du... Also wie du richtig arbeitest, denn da siehst du es ja ganz gut. Wenn ich manchmal Trainingsvideos von mir sehe, denke ich so, oh Gott, wirklich? Das hat sich ganz anders angefühlt. Oder auch von einem Wettkampf zum Beispiel, ne? Das ist Wahnsinn. Genau der Punkt, den du ansprichst. Dieses so wirklich fühlen, Kompensationsmuster, Mechanismen. Der Körper ist schon cool, was der so macht. Oder auch nicht, weiß ich nicht genau.
Ja, also das ist sehr spannend. Also viel von dem, was du denkst, also Leute, die Yoga machen oder sonst was, fühlen sich halt wie so ein... Sie sind eine Ballerina, aber sehen aus wie ein gerupftes Huhn eigentlich. Und das ist bei mir selber auch so gewesen, dass ich halt auch als Typ viel und viele Jahre falsch trainiert habe. Also du denkst einfach, ja, ich muss halt jetzt das Eisen wuppen und...
Viel hilft viel.
Ja, aber das Ding ist teilweise, dass du zum Beispiel nur durch eine Beweglichkeit oder ob du jetzt Yoga machst oder was ich... um eine Beweglichkeit und Mobility zu haben, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zwischen... Flexibility und Mobility. Mhm. Aber dass du sagst, okay, dass du einen aktiven Rahmen hast, wo du deine Muskeln hin bewegen kannst, dass du nicht mehr so verkrampfst und dass du über eine Tiefmuskulatur eigentlich viel mehr Gewicht bewegen kannst. Also ich habe, ohne zu trainieren, plötzlich bei Langhanteln, Kniebeugen 20 Kilo auf beiden Seiten mehr drauf gehabt, obwohl ich es nicht trainiert habe, mhm, nur durch die Beweglichkeit. Also das ist halt schon faszinierend, dass du siehst, woher die Kraft kommt.
Du, absolut. Und ich muss sehr ehrlich mir auch selber eingestehen, ich habe das ja immer so ein bisschen...
Wie immer zu Kaffee. Aber merkst du, es fließt nicht mehr. Es ist wirklich der Kaffee gewesen. Wenn es jetzt hier an der Hitze gelegen wäre, würde es ja jetzt wieder laufen. Aber dieser Kaffee und nicht.
Aber er lächelt
ja. Ja, ich will die ganze Zeit hingreifen und denke, okay, das sieht gut aus, der Kaffee.
Also ich hatte das tatsächlich immer so ein bisschen belächelt. Ja, du musst beweglicher sein und überhaupt dann... Ja, aber ich muss ja auch stark und ich brauche meine, weiß ich nicht, meine Wortfindungsstörung
auf einmal. Das habe ich auch heute.
Ich brauche ja sozusagen meine spezifischen Stärken, die muss ich ja weiter trainieren, ne? Und habe das wirklich total belächelt. Und jetzt, durch diese Zeit, habe ich gemerkt, der Körper hat es mir so gedankt, dass ich ihm endlich mal das gegeben habe von der sogenannten Stimme, die ich immer leise gestellt habe. Und wir sind jetzt symbiotisch miteinander, würde ich fast sagen, ja. Deswegen bin ich jetzt fast so ein bisschen gespannt, wie es läuft, wenn wir wieder zurück ins Training gehen, also der Körper und ich. Ob er dann noch sagt, es ist okay so, oder ob er gleich sagt, du, mach mal gleich anders.
Es gibt so ein paar Trainer, die jetzt immer mehr sagen, dass das Erste, worauf du achten solltest, ist irgendwie auch so ein bisschen dein Gemütszustand vor dem Training. Also das sagt auch ganz viel dazu, weil... Alle sind gerade so hip am Faszienrollen. Also die Faszien, die setzen an den Knochen an und übersehen und Dinge und dann rollen wir die oder machen die weich. Aber die sitzen ja auch an den Organen. Und die Organe sind aber beweglich und die Organe geben viel vor. Also in dem Moment, wenn du zum Beispiel Stress im Darm hast und das hier so zieht, das ist wie wenn du so ein T-Shirt plötzlich, das hat einen Einfluss auf den ganzen Körper, mhm, irgendwie. Und ich merke zum Beispiel, dass... ich mich an Tagen verletzt habe, weil ich einfach Stress im Darm hatte. Also irgendwie, blöd gesagt, irgendwie Durchfall und plötzlich zieht es hier alles in die Richtung und du hast irgendwie plötzlich eine Knieverletzung wegen dem Scheiß. Und wirklich, also Vollgas zu geben, wenn du fit bist, macht halt Sinn. Aber wenn du auf dich hörst, dass du merkst, irgendwas geht heute nicht so gut, dass man dann halt auch zurückpfeift und eben nicht Vollgas gibt.
Das Problem ist eben auch immer diese Zugehörigkeit, ne? Man möchte ja dazugehören. Man möchte um 18.30 Uhr beim Training sein und man möchte auch um 10 in der Früh beim Training sein. Man möchte diese Einheiten wahrnehmen. Und dann überhört man ja wirklich oft, wenn man auch ein gewisses Leistungslevel hat, ja, ach, das wird schon gehen. Das geht schon. Tape ich. Oder
Tape alles mittlerweile.
immer so eine Rolle Tape dabei? Ja, Tape
ist ja, gar sie kein haben Problem. Wirbelbruch, tape ich. Also, tape ich. Aber so ist es beim Jiu-Jitsu auch.
Ja, total. Hände, Finger, Daumen gebrochen. Ja, Tape. Tape ist einfach, es passt schon.
Ich mittlerweile, ich merke das halt auch irgendwie, man sagt dann irgendwie vom, weil man im Dreh steckt und so weiter, fuck, ich kann eigentlich nicht rollen, ich gehe nur zur Technik.
Und auf einmal und dann merkt sagst
du,
man...
Ach, weißt du, ich roll nur locker.
Ich roll nur locker. Schnitt. Machst du auch nur locker. Boom. Machst du auch nur locker. Und auf einmal fliegt alles durch die Luft und Wirbelsturm.
Nein, es ist halt schwierig, weil es ist immer dann ein bisschen...
Ja, weil sich das potenziert. Das ist ja das Schöne. Wenn du einen guten Gegner oder einen guten Partner hast, nimm ihn doch.
Nein.
Wenn du einen guten Partner hast, dann spürst du das auch wirklich. Du ergänzt dich, dann kommt es immer mal ein bisschen mehr und dann zack, bist du so drin. Aber du weißt ganz genau, mit dem Partner kannst du dich jetzt darauf verlassen, dass nichts passiert. Deswegen kommt man ja auch in so
einen... Es gibt einen Partner, da kannst du voll genau. Stoff gehen. Mhm. Also es ist einfach so, du spürst sofort, ihr seid...
Genau.
Es ist wie beim Tanzen. Es gibt Leute, denen trittst du die ganze Zeit auf den Füßen rum und es gibt Leute, da bewegt ihr euch einfach harmonisch und es ist irgendwie auch, es gibt gerade, das ist ja das ist so beeindruckende, finde ich, bei deinem Sport, wenn ich das beobachte, es gibt wirklich krasse Fighter, die in meinen Augen einfach auf den falschen Stil treffen. Also wo sie der viel komplettere Fighter viel besser sind in so viel, aber irgendwie ist das, auf was sie treffen, einfach plötzlich so, dass und sie verlieren einen Kampf, den sie eigentlich gewinnen müssten, weil es irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie. Es ist bei vielen Sportarten so. Also, dass du, ich merke zum Beispiel beim Jiu-Jitsu, wo man dann auch oft als Higher Belt irgendwo hinkommt und dann plötzlich mit irgendjemandem Schwierigkeiten hast, weil der eine Technik hat und die macht er so gut, aber die hast du
noch. Aus allen Varianten?
Aus allen Varianten. Genau. Eine Sache und die macht er so verdammt gut, dass er eigentlich in dieser Technik Black Belt ist.
Ja.
Weil er sich einfach nur darauf konzentriert hat. Und dann habe ich ganz oft so, dass es am Anfang mich total frustriert hat, dass ich überhaupt nicht mehr klargekommen bin damit. Also, und ich dachte, was, ich habe überhaupt keine, und dann bist du nach Hause gegangen, hast du darüber nachgedacht und dann hast du, ah fuck, ja genau, und dann bist du nochmal hin und dann hast du das entschlüsselt und plötzlich konnte der gar nichts mehr mit dir machen. Und das merkst du, dann wachsen beide plötzlich. Mhm. Also er merkt, dass er dann halt irgendwie nicht war und du merkst auch. Also man darf das bei dem Kampfsport gar nicht immer so, besonders im Training so sehen, dass du jemand anderen besiegst oder der dich, sondern der andere hilft dir ja nur ein Sticken besser zu werden, als du es gestern warst. Also,
und genau, das ist auch das Stichwort. Tatsächlich ist es ja auch eine neuronale Geschichte. Ne? Training ist ja nicht nur der Körper und der Muskel oder die Faszie, weil die hat ja die Nerven, sondern es ist ja wirklich eine neuronale Geschichte. Das heißt, du brauchst immer eine Nacht, bis es sozusagen übergeht, bis du das spürst, bis es so float. Mhm. Ich habe manchmal in Trainingseinheiten gesessen und gedacht, oh Gott, das ist mir jetzt zu viel Input, das kriege ich jetzt nicht hin. Ne? So verschiedene Ansätze, Techniken, zack, zack, zack. Und am nächsten Tag waren die auf einmal so, die haben so Sinn gemacht. Also es war dann so, ja, na klar, macht ja Sinn, die Bewegung so und so zu machen. Also ja, verschärft, das ist manchmal weiß voll...
Ich weiß total, was du meinst. Das ist,
Und dann auch diese Kleinigkeiten, ne? Das ist ja dann am Ende, kommt es ja darauf, wie fein sind diese Unterschiede mit dem rein mal durchgreifen, wo fährst du genau hin ans Gelenk, weil du brauchst ja die Hebel, Gelenk, wie weit fährst man durch, wenn man zu weit durchkommt, ist wiederum schwierig mit dem Hebelverhältnis. Also das ist so, oh, das merkt man dann, das mag ich und das fehlt mir auch so aktuell.
Ist es bei dir heute noch so, bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann irgendwie eine Technik für mich entschlüsselt habe und dann triffst du auf jemanden, der einfach ganz andere Körpermaße hat und du etwas, was du eigentlich immer gekonnt hast, plötzlich überhaupt nicht funktioniert, weil du einfach, also das...
Fehlen dir sogar die Worte.
Ja, also es klappt nicht mehr. Das finde ich dann immer wieder faszinierend.
Weil ja, du konzentrierst dich dann so auf die andere Sache, ne? Und dann vergisst du das, also was so simpel, was eigentlich schon hätte übergehen sollen, was schon hätte längst da sein sollen, ist auf einmal wieder so, ach stimmt, ja.
Ja, es ist, also ich merke halt zum Beispiel teilweise, wenn du auf ganz extreme, also jemanden hast, der wahnsinnig korpulent ist, und ganz andere Gliedmaße hat und so weiter. Und du eine Technik, die eigentlich immer plötzlich, also bist du das, du musst das halt lernen, dass bestimmte Techniken halt für bestimmte Körpertypen nicht so gut sind. Also du ein anderes Jiu-Jitsu hast. Das gibt ja, Leute sind sehr groß und lang und dünn und dann klein und dick, die haben natürlich ein anderes Jiu-Jitsu. Und ja. Je mehr du das kooperieren kannst oder integrieren kannst in deinen Sport, desto besser wirst du dann.
Wie ist denn das zu Hause? Hast du manchmal mit deinem Sohn oder mit deiner Frau auch so Momente, wo du denkst, oh, ich könnte dich jetzt einmal hier so sweepen oder einmal kurz in die Guillotine nehmen oder so?
Nee, du bist halt irgendwann bist du total konditioniert. Also jemand nimmt dich in den Arm und du siehst so, die Grippe, das ist so. Oh fuck, das gibt so ein lustiges Meme von das kann aber auch nur jemand verstehen, der Kampfsport macht. Ist, der Mann hat die Frau in den Arm und sie nimmt ihn von unten in den Arm und sie sagt, I love him so much. Und bei ihm steht, must get underhooks.
Da fällt mir noch eines ein von Sebastian von SpongeBob, der Seestern, der im Krankenhaus liegt. Alles ist eingegipst. But can I train tonight?
Ja, es ist, so fühlt sich's an. Ja.
Aber ich kenne es, also ich bin ja auch eigentlich Judoka oder ich bin immer noch Judoka und dann war es ja auch mal, wenn du nah beieinander standest, immer mit den Fußfegern beschäftigt, zack, zack, und wenn einer einen falschen Schritt macht, dann kommt der Fußfeger.
Ich merke halt irgendwie, bei mir ist der Kampfsport ja auch so eine vorgezogene Midlife-Crisis, glaube ich, das, aber ich...
bei mir nicht.
Das ist eine Mid-Puberty-Crisis. ich merke halt zum Beispiel, dass über Jiu-Jitsu kam ich dann in das Gi, No-Gi, Grappling, dann von da auch in Selbstverteidigung, Techniken, die sind ja auch nochmal anders. Dann irgendwie darüber ins MMA und jetzt auch so ein bisschen Stand-Up. Also du rutschst dann so durch das ganze Ding durch und du siehst halt, wie verschieden diese Sportarten sind und trotzdem, wie viel Gemeinsamkeiten die haben und wie viel kleine Unterschiede schon einen kompletten Fight ausmachen kann. Also du kannst als Boxer einfach dein vorderes Bein viel mehr belasten als jemand wie du jetzt, weil dann kriegst du halt einen Frontkick da rein, das ist Kracht. Also es ist, sind so Kleinigkeiten, die man erst so jetzt, je mehr man sich damit befasst, irgendwie immer mehr so integriert und versteht und das macht total Spaß. Also dadurch, dass ich kein Ziel habe, wie du jetzt für einen Kampf in den Ring gehen zu müssen, sehe ich das halt für mich viel mehr so als Martial Artist, dass du halt immer mehr integrierst und für dich benutzt und daran wächst. Das hört ja nie auf. Also das ist das Spannende daran.
Das stimmt, du kannst das ja, wenn du es gut machst und geschickt und vor allen Dingen auf deine Gesundheit hörst, kannst du es ja wirklich bis ins hohe Alter machen. Das ist ja das Geniale daran.
Das wäre das Ziel.
Wie ist das eigentlich, Marisa, deine Frau? Hat sie auch so Ambitionen mit dem Kampfsport oder sagt sie, ach du, das ist deine Sache?
Sie fand es richtig scheiße die ganze Zeit und jetzt fängt es an, ihr Spaß zu machen. Also immer mehr. Also das, sie hat auch total Talent. Es ist, es macht sie gut. Und sie ist dann auch so, komm her, Schatz, komm, komm. Ratak! Und dann.
Okay, ja, super.
Sie lenkt ab. Also es ist, und du denkst dann, scheiße. Nee, ich darf ihr nicht zu viel beibringen, merke ich.
Ah, okay, verstehe. Und dein und euer Kind, macht das auch Kampfsport?
Ich spiele mit ihm. Also Jiu-Jitsu. Wir rollen halt wahnsinnig viel. Mir geht es halt darum, dass er so die Bewegungen versteht, diese Beweglichkeiten hat. Und dass es ihm Spaß macht. Also ich finde immer so schwierig. Also er geht von sich aus gerade nicht auf mich zu und sagt, er will es unbedingt machen und dann zwinge ich ihm das nicht auf. Aber so, wenn wir raufen...
Dann zwinge ich ihm das nicht auf.
Du gehst jetzt! Nein,
zieh dir jetzt dein Gi an oder du kriegst kein Armbrot.
Nein, er hat, das sieht auch echt süß aus, wenn so ein Kind im Gi ist. Also es ist, es hat einfach was. Ich würde zum Beispiel, wenn du mich fragst, ein Kind immer erst ins Judo schicken. Also ich würde sagen, Judo und dann irgendwann im Teenage-Alter Jiu-Jitsu. Mhm. Weil dann hat man nicht nur diese Guard-Puller zu Hause, weißt
du? Den wen?
Die Guard-Puller.
Ach, die Guard-Puller. Die Guard-Puller, genau. Ich weiß noch, also als Judoka ist es ja so, und das ist ganz, der ganz große Unterschied zwischen Jiu-Jitsu und Judo, dass du als Judoka ja ganz oft hier in die Bankposition gehst oder ja, sag ich mal, freiwillig in Rückenlage, weil du weißt, da mit Klammer, mit Beinklammer, da passiert nichts, ne? Nun kommt aber beim Jiu-Jitsu hinzu, dass du eben auch die Beine hebeln darfst und du kannst natürlich wundervoll von hinten angreifen, weil da wirst du ja nicht nach 10 Sekunden oder so dann abgebrochen, sondern es läuft immer weiter. Am Anfang haben sich alle gefreut. Oh, schöne Turtle Position für mich. Und ich, ja, passiert nichts, dicht alles hier unten.
Ich habe halt zwei, drei Sachen gemerkt. Du hast halt bei der Turtle Position, wenn du, also du machst zum Beispiel so, ich mache so wahnsinnig gern auf einer Seite und du bist halt entweder tight und eng, aber dann bist du natürlich viel leichter umwerfbar. Oder du gehst halt aus in eine Base und eine Position, dann hast du aber halt viel mehr Platz, dass du angreifen kannst. Also du hast... immer mehr, dass du halt auf das Prinzip reagierst. Aber ich finde es halt total spannend. Also Judo als Kind ein bisschen gemacht, aber ich habe es leider zu früh aufgehört. Also ich habe es jetzt weitergemacht, aber es war irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum ich aufgehört habe. Keine Ahnung, scheiße.
Wahrscheinlich, weil du dich auf deinen Filmbusiness konzentriert hast.
Ja, nein, ich bin dann irgendwann ins Internat und da habe ich dann Taekwondo gemacht. Das habe ich auch gemerkt, dass das irgendwie totaler Bullshit war für mich. Also, das hat mir keinen Spaß gemacht und dann habe ich irgendwann aufgehört. Hm. Dann habe ich geraucht und gesoffen. Und jetzt im Alter hole ich es mir zurück.
Ja. Ist ja auch gut so. Man muss ja auch mal kleine Ausreißer haben, um zu wissen, wo man hingehört, oder?
Ja.
Ne? So, aber sag mal, wie ist das eigentlich mit dir, Marisa? Ihr seid ja beide Schauspieler. Ist es manchmal... Ist das manchmal schwierig oder ist es eine tolle Sache, dass man auch zusammen am Set sein kann und gemeinsame Projekte realisiert?
Ich glaube, wir sind als Partner einfach, wir sind zusammen durch, in 20 Jahren Ehe, also dieses Jahr, gehst du durch so viele Höhen und Tiefen, so viele Scheiße, so viele tolle Momente, dass du irgendwie einfach so deinen Weg dann findest, wie du damit umgehst. Und man versteht sich, klar, es hat Vor- und Nachteile wie alles im Leben. Aber das Leben ist halt keine formbare, also es ist eine formbare Masse, meine ich, und keine so eine
nicht starr.
Ja, es ist, also ich glaube, man muss auf die Dinge reagieren. Und immer wieder, je mehr man investiert in sowas, desto mehr kommt es zurück. Mhm. Gibt es Momente, wo meine Frau mich an die Wand klatschen will, klar. Aber ich glaube, die Momente haben wir so, dass wir in dem Moment auch nicht sagen müssen, es muss alles rosa und toll sein. Also man kann sich auch mal indirekt, also vielleicht jetzt nicht physisch, aber emotional mal auf die Fresse hauen und danach ist wieder gut. Also, und ich glaube, dass Beziehungen, kann sie ja ganz schön beschreiben, das sind halt raue Flächen, die aufeinandertreffen und irgendwann, je mehr du dich reibst, spiegelst und wird glatt. Und dann siehst du halt wahnsinnig oft in dem Partner auch Spiegelung von deinem eigenen Scheiß. Und viele Leute fliehen dann im nächsten Moment. Und oft ist es so, dass den ersten Menschen, den du wieder in der nächsten Beziehung triffst, du selber bist. Und ich glaube, dass je mehr man sich auch, ähnlich wie beim Kampfsport, mit sowas dann auseinandersetzt und mit seinem eigenen Scheiß befasst, desto mehr hast du auch Wachstumspotenzial als Mensch in der Beziehung, in dem, was du gerne machst. Also nicht immer vor dem Problem wegzurennen.
Hm. Ich glaube, ich verstehe ganz klar, was du meinst. Denn das ist mir oft auch, ich denke, wahrscheinlich auch sogar bei mir selber begegnet. Aber auch bei anderen, wenn man so, auch, man hat ja irgendwie auch Freunde. Habe ich gehört. Nein, Quatsch. Und dass man so mitkriegt, ja, es ist oft, Menschen verwechseln auch dieses Gefühl von Verliebtsein mit der großen Liebe. Denn Liebe ist jetzt auch nicht immer nur, genau, wie du sagst, total toll. Bedeutet aber, dass du in den, also den anderen irgendwie auch einfach so nimmst, wie er ist, ohne ihn verbiegen zu wollen und einfach auch Dinge hinnimmst, also solange sie natürlich nicht ausufern, ne? Wenn jetzt keine häusliche Gewalt oder so ist, meine ich jetzt nicht. Aber so.
Solange die Leute machen, was ich sage, habe ich überhaupt keine Probleme. Genau. Nee, ich
du weißt, was ich meine, ne?
Ja, nein, de facto, aber ich bin auch interessiert an Menschen, der mir den Kopf wäscht. Also ich brauche nicht jemanden, der Ja und Amen sagt und meine Frau genauso, glaube ich.
Ja, genau. Also das finde ich auch. Also ich finde auch, das ist am Ende des Tages entscheidend. Man muss ja nicht immer, und das ist auch ein wichtiger, war auch ein wichtiger Lernprozess bei mir, man muss nicht immer auf einen Nenner kommen. Aber es ist wichtig, dass man die Akzeptanz für die Meinung des anderen hat.
Es ist,
auch wenn man sich dabei an niemanden klatschen könnte und eigentlich insgeheim denkt, oh. Aber jeder hat eben so seine, weißt du, jeder ist ja anders geprägt worden, jeder hat ganz andere Sachen erlebt, manche schön, manche nicht so schön.
Ja, aber es ist auch so schwierig zu sagen, was auch viel mit, ist es Glück, ist es nicht Glück, ich habe keine Ahnung, aber auch mit der Situation, dass man Entscheidungen trifft. Also wir haben ja diese Entscheidung total naiv, bescheuert, sehr jung getroffen. Also ich meine, wir waren ein paar Tage zusammen und haben gesagt, wir heiraten.
Da war warst du 20? Nee, 21.
21,
ja.
Das ist 20 Jahre her.
Ja, aber ihr seht beide noch top aus. Also es kann nicht so schlimm gewesen sein.
Warte mal. Ah nee, ich habe ja so geschwitzt. Also es ist...
Nein, aber es ist wirklich... Also Marisa Bach ist wirklich... Also ich hatte sie ja kennengelernt. Wir waren ja eine Woche zusammen Autofahren. Und es ist einfach... Wahnsinn, wir haben so gelacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie wir da zu AC/DC abgerockt haben.
In diesem Exactly Fest, verdammt gut Auto.
Kannst du das nochmal sagen?
Ja, sie fährt verdammt gut Auto.
Ja, nee, und Marisa aber auch. Marisa fährt auch verdammt gut Auto.
Ihr Spitzname ist Ellie Pirelli.
Wirklich? Das hat sie mir gar nicht gesagt.
Die fährt wie die gesenkte Sau, ja.
Aber es ist cool, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, Marisa anzusprechen, denn ich hoffe, Marisa kommt natürlich nach dir mal in die Sendung. So, dass wir auch mal den direkten Vergleich haben, wie sie das alles so wahrnimmt.
Ich verbiete Marisa, hierher zu kommen. Nee, das, ja, ihr habt euch ja kennengelernt. Das ist, es ist halt einfach so, wahrscheinlich einfach mein Lieblingsmensch. Also das Wort ist dann irgendwann so inflationär geworden, aber es hat, also man ist bereit, einfach gemeinsam durch die Scheiße zu gehen. Und das ist wichtig, glaube ich.
Ach, ist das schön, jetzt müssen hier eigentlich so Herzchen reinfliegen. Das war wirklich der Spruch für mich, ja. Das, sowas höre ich irgendwie einfach gerne. Das ist schön. Dass es sowas auch noch gibt. Also in unserer heutigen Zeit habe ich manchmal das Gefühl, ey, wo ist das alles geblieben?
Ja, wo ist das? Wie gesagt, die Leute rennen halt alle weg. Mhm. Also ich habe viele Freunde so in Berlin, die, es ist halt alles so unverbindlich. Also es ist halt ein schneller Fick, wahnsinnig schnell, irgendwie die ganze Zeit irgendwie los. Und es ist, das ist ja auch, also es gibt ja Leute, die haben eher das Lebensmodell und das finde ich dann auch cool.
Ja, aber die sind wahrscheinlich trotzdem nicht glücklich, weil die
es gibt solche drin, und solche, naja. Glaube ich. Es gibt auch Leute in Beziehungen, die verdammt unglücklich werden und ich glaube, das sind Marisa und ich nicht. Also wir könnten nicht mit jemandem zusammen sein, weil wir jetzt zusammen sind. Also das würde nicht funzen für weder sie noch mich.
Ja. Da muss ich jetzt auch erstmal wirken lassen, ne? Ist ja irgendwie auch klar, dass man, ist ja, ich kann ja jetzt nicht zu jeder Phrase, die du sagst, einfach irgendwie mal so, ja, sondern auch manche Dinge müssen ja auch
wirken. Nee, der absolute. Es ist ja auch, wenn man dann sagt, man trifft sich und quatscht über irgendwas, auch immer so lustig, wohin dann diese Themen gehen. Wenn man sich da mal ausgeschwitzt. Aber ist, ganz ehrlich, es war der Kaffee. Also sonst würde ich jetzt doch hier die ganze Zeit zerfließen.
Mach doch nochmal den
Test. Ich will ja nicht mehr. Ich trink diesen Kaffee nicht mehr. Nein, aber es ist so gut, er schmeckt. Also er macht mir Sorgen.
Es geht ja auch darum, in dem Podcast, das ist ja jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht irgendeine Biografie per se erzählen, sondern es geht darum, wir wollen ja Geschichten von Menschen erzählen, die andere vielleicht inspirieren, irgendwie positiv sind. Und das kann ja auch manchmal...
Das klingt mächtig in die Hose.
Nein, aber es kann ja, können ja auch gute Aspekte sein. Guck mal, was dir der Sport gegeben hat oder deine Frau oder die Beziehung, euer Kind, der Kaffee. Weißt du, das sind so kleine Aspekte, so kleine Facetten. Und ich glaube, wenn man einfach in der Lage ist, das zu verstehen und zu reflektieren, dann kann einem das viel bringen. Dass man sich eben auch an einem guten Kaffee einfach mal freuen kann, ne?
Ja. Nein, ich glaube, was für mich die Conclusion generell sowieso in den letzten Jahren war, ist, wenn alle Jiu-Jitsu machen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Aber können wir nicht einfach sagen, Kampfsport generell?
Ja, nein, es gibt, kennst du diesen anderen Ding, das ist so...
ich kenne noch Make Jiu-Jitsu Violent Again.
Nein, es gibt irgendwie so... es gibt so Sachen, die kann man nicht erklären. Ja.
Es gibt so Sachen, die kann man nicht erklären. Das ist doch auch ein schönes Fazit. Aber du, lass uns doch nochmal hier über diesen Film sprechen, der ja auch ziemlich krass war, 2009, Inglourious Basterds. Da hattest du ja auch eine Rolle.
Ja, da, Rolle ist was anderes. Also, das war eine abgefahrene Nummer. Ich wurde für was anderes gecastet, was dann schon weg war, als ich vorgesprochen habe. Und wir haben uns super verstanden. Und Quentin sagte dann zu mir:
Let's do Jiu-Jitsu.
Würdest du, das wär der beste Spruch gewesen. Aber 2009, ich habe Jiu-Jitsu 2012 angefangen. Low, also richtig intensiv seit 6-7 Jahren jetzt. Also da hätte ich gesagt, was? Was? 2009? Ich gesagt, was ist das? Ist das ansteckend? Ich habe dann von ihm gehört, pass auf, es gibt nichts mehr, aber ich hätte dich gerne im Film dabei, würdest du was Kleines machen? Ich habe gesagt, ich würde eine Kanonenkugel spielen, die vorbeifliegt. Das ist, und dann kam das so dazu und dann war das eine ganz spannende Erfahrung.
Ich fand diesen Film so unglaublich. Ich habe den, glaube ich, auch mehrfach.
Ja, für diese Szene da unten im Keller, wo wir uns dann alle abknallen, 16 Drehtage. 16 Drehtage für eine Szene.
Wie oft bist du da gestorben?
Häufig, häufig. Aber das Lustigste war, der, aus irgendeinem Grund, bei den Amis ist es ja auch oft so, dass dann für jede Situation ein Stuntman oder sonst irgendwas ist. Und da gibt es halt diese Situation, wo ich erschossen werde. Und haben sie einen Stuntman vergessen. Und dann haben sie halt so ein riesen Ding gemacht. Also Leute, wir sind deutsche Schauspieler, wir machen das immer alleine. Also so ein Großteil von diesen Dingen. Weil wir
reden bringen uns immer allein.
Nein, wir reden ja nicht von Stunt. Also weißt du, also es gibt schon Unterschiede. Es gibt Dinge, die kannst du selber machen, und es gibt Dinge, die kannst du machen. Und meistens ist auch der Trugschluss, dass ich die Sachen nicht mache, weil ich sie selber machen will, sondern weil der Stuntman da ist. Weißt du, es ist bei vielen Stunts, die ich selber gemacht habe und so weiter, dann sagen sie ja, wenn du das selber machst, dann brauchen wir den Stuntman nicht. Dann sage ich, ja, das habt ihr falsch verstanden. Ich mache das, weil der da ist und weil er mir sagt, was ich machen kann und was ich nicht machen, weil es ja auch viel um Sicherheit geht. Also es geht um Kleinigkeiten, die, und wenn du einfach bestimmte Sachen auch bei Kampfsequenzen oder Szenen nur den Partner hast, mit dem du die Sachen zwischendrin trainieren kannst, oder du teilweise Schauspieler gegen Stuntman und dann wieder andersrum Schauspieler gegen Stuntman, hast du einfach oft viel mehr Sicherheiten und bessere Bewegungsmuster und so weiter. Aber da jetzt, du wirst abgeknallt, fällst halt auf den Boden, ist halt was anderes, aber dann wurden wir da halt immer wieder abgeknallt, und das war dann so, dass ich das so total lustig fand, weil die Amis ja anders abrechnen. Dann hatte ich plötzlich auf meinem Abrechnungsding war dann noch die Gage von dem Stuntman mit drauf.
Oh, für gut.
Fand ich total cool. Das hat der Stunt-Coordinator dann einfach on top gebucht. Das war nie besprochen, das war einfach ganz
süß. Und da freut man sich dann dort auch kurz ein bisschen, ne?
Das war einfach eine Wertschätzung, die ich dann in dem Moment ganz toll fand.
2009, da war ich 19, habe ich Abi gemacht.
Krass.
Schon ein, zwei Tage her, würde ich sagen.
Mein Abi noch länger.
Ich bin jetzt im Februar 30 geworden. Das hat sich ja erstmal angefühlt. Oh.
Das ist 30 ist ein geiles Alter, finde ich. Also, und da 40 das neue 30 ist, wirst du 230 jetzt.
Ja, ist gut. Ich hätte eigentlich gern so die Expertise von jetzt mit dem Körper von so 25.
Aber weißt du, was total faszinierend ist? Ich bin, also der Ken jetzt mit 41 würde dem Ken mit 20 ganz schön nahestreben.
Das habe ich mir aber auch gedacht. Das kann ich mir vorstellen, dass du jetzt...
Ich bin auf einem komplett anderen Level jetzt. Also durch das Training, durch diese ganzen Sachen, das hat die vorgezogene Midlife-Crisis dann so an sich gehabt jetzt.
Wieso sagst du denn eigentlich immer Midlife-Crisis? Was ist denn das für dich?
Nein, ich meine, das ist ein Koketterie, ein Witz und so weiter. Aber es ist, wir verarschen uns gegenseitig oft, ein Kumpel und ich, er wird jetzt 50. Benjamin Sattler, nächstes Jahr, aber der ist so fucking fit, weil der war ja früher, glaube ich, Vizemeister im 400 Meter Hürdenlauf und so weiter. Also der sieht man unter seinem T-Shirt nicht, aber der Typ ist ganz schön fit und konditionell ziemlich krass und jetzt auch durch das Training immer kräftiger und so weiter. Und das ist dann, man zieht sich halt so auf irgendwie, wenn man so langsam in das Alter kommt, wo alle sagen, dass es nicht mehr so läuft.
Was sagt denn Marisa zu deinem Körper von jetzt versus der Körper von, als ihr euch kennengelernt habt?
Also ich habe so Fallhöhen mit meinem Körper und ich kann auch ziemlich krass pendeln. Deswegen, das ist eigentlich, sie nimmt mich so, wie ich bin und andersrum. Wobei sie immer toll ausschaut. Also das Ding ist, bei mir, ich habe für Rollen draufgefressen, hochtrainiert, runtertrainiert. Ich bin in einem Jahr hoch auf fast 96 Kilo. Also richtig Masse für Northman. Beim anderen Projekt war ich runtergehungert auf 69 Kilo. Habe das immer gemacht, also ein physisches Spiel, also dass ich sehr viel versucht habe, die Physis von der Figur zu finden, bevor ich dann an das Eingemachte gehe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das wird hier oft so ein bisschen vernachlässigt. Also wenn ich einen Marathonläufer oder Ultramarathonläufer spiele, dann habe ich keine Lust, den mit einer Wampe zu spielen.
Ja, das wäre doof, ja. Wäre nicht so hübsch in dem Laufoutfit, ne?
Gibt's aber. Also ich bei meinem ersten Marathon, werde ich nie vergessen, da war ich habe mein Debütmarathon, das war keine so schlechte Zeit für ein Debüt und wenn man berechnet, dass ich im Jahr davor noch 60 bis 80 Zigaretten am Tag geraucht habe, bin ich dann in 3,24 durchs Ziel.
Das ist ordentlich, ja.
Und dann ist so bei Kilometer 35 gefühlt ein sehr, sehr korpulenter Mann mit Holzbein an mir vorbei. Ich dachte die ganze Zeit, was ist das für ein Geräusch? Und das machte die ganze Zeit tock, tock, tock. Und drehe mich um und dann ist dieser etwas ältere Mann mit Holzbein und ziemlich dicken Bauch an mir vorbeigerannt. Ich habe gerade, bis zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich total fit und schwebte da auf dem Asphalt und danach fühlte ich mich eben ein bisschen blöd.
Aber der, naja gut, der hat seinem Körper jetzt auch nicht unbedingt was Gutes getan mit dem Lauf, ne? Das ist ja mal die andere Sache, was der Körper so kompensiert. Das ist wieder bei den Mechanismen und was es auch für seine knöchernen Strukturen und Bänder und ach, ich will gar nicht so, was das bedeutet. Also es ist auch nicht zu unterschätzen.
Das de facto nicht.
Der kann heute bestimmt nicht mehr Marathon laufen.
Man weiß es nicht. Ich muss immer beim Sport gucken, ist der orthopädische Schaden größer als der internistische Nutzen? Aber ich glaube, das muss ich wenigstens in Waagschale.
Du, was ist denn eigentlich, was gehört denn zu den drei Grundnahrungsmitteln eures Haushalts? Was findet man bei euch?
Gegenfrage, was bei dir?
Kaffee.
Kaffee ist bei mir noch? Auch, aber...
In allen Varianten. es ist immer auf jeden Fall frisches Obst und Gemüse da. Und meistens habe ich auch irgendwie so Käse da, so Feta oder Ziegenkäse oder so Königfrischkäse oder sowas.
Bei mir pendelt das immer. Also ich, es gibt so Phasen. Ich bin so ein Phasenmensch. Bist du immer das Gleiche? Bei mir ist immer so richtig Phase.
Naja, wenn ich immer dasselbe essen würde, dann hätte ich ja auch, dann könnte ich ja manche Weight Cuts auch nicht machen.
Im Moment, naja, würde theoretisch auch gehen, halt an den Mengen dann so.
Naja, ja.
Also, das, bei mir ist es so, dass ich halt so viel Massen fresse dann auch irgendwie. Also ich habe dann die Phase, wie ich immer am besten klarkomme, ist so 7-8 Tage sehr streng zu essen und dann ein Cheat Day. Also wo ich dann wirklich scheiße war ohne Ende. Aber da wird es anderen Leuten immer schlecht, wenn sie sehen, was ich essen kann. Das ist, aber generell, also ich esse weniger Fleisch als früher. Also ich esse gerne Fleisch, würde auch selber töten jederzeit. Also ich bin kein Vegetarier. Weil ich bin auf dem Land groß geworden. Ich mag diesen indianischen Gedanken. Was ich natürlich nicht mag, ist diese Massentierhaltung. Ich gucke genau, wo ich die Sachen esse. Und ich mag eher Geflügel und Fisch. Also das esse ich auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne mit viel, also Tonnen Gemüse. Und also worauf ich im Moment total stehe, was es jetzt gibt von verschiedenen Sorten, ist Milchreis im Glas.
Ich wollte gerade sagen, ach so, Milchreis im Glas.
Das mag ich total.
Ich stehe jetzt neuerdings, gibt es auch an eigentlich allen Supermärkten Eiweißpudding.
Ja, aber das gibt es jetzt, es gibt all diese Sachen. Es gibt dann Skier, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das habe ich auch da, ja.
Das mag ich gerne mit Beeren, griechischen Joghurt, Honignüssen. Also ich glaube, Grundnahrungsmittel bei mir ist auf jeden Fall Nüsse. Mandeln liebe ich.
Ich überlege gerade bei mir, ich bin gar nicht so der Freak für Süßigkeiten oder so Chips doch, oder so. Das tangiert mich Schokolade. Eigentlich sehr wenig. Aber ich habe eine riesengroße Schwäche für M&M's und für Eis.
Eis und Schokolade. Oh. Also ich könnte, also das Schlimme ist, kennst du das 893 von Duck, dem Laden? Also das ist auf der Kantstraße eins der besten Restaurants
in Berlin. Ja, doch, kenne ich. Die machen asiatische Sachen.
Genau.
Ja.
Und wenn wir da zum Beispiel Schlemmen essen und so weiter, dann gehe ich meistens, wenn ich so einen Cheat Day habe, nach Hause und alle sind schon
total satt,
gemästet und fertig. Und da fängt es dann bei mir an. Also dann esse ich 3 Pots Häagen Dazs. Oder darf ich keine Marken nennen.
Aber du steckst dir dann nicht einen Finger in den Hals, oder?
Was weiß ich. Nee, überhaupt nicht. Ich esse dann diese 3-4 Pots davon. Das Schlimme ist, ich habe danach noch Hunger. Also wirklich, es ist schlimm. Also es ist, so habe ich auch geraucht. So habe ich auch irgendwie alles andere gemacht. Also ich bin leider sehr maßlos.
Da fehlen mir jetzt gerade ein bisschen die Worte. Weil ich überlege gerade, wenn ich so einen Becher esse, dann, ich glaube, ich könnte den auch locker essen. Aber mein Kopf sagt immer, nein. Nein, du darfst nicht, nein.
Dein Kopf? Bei mir, der Körper sagt schon, ich kann kaum mehr, weil der Kopf sagt, das schmeckt so geil weiter.
Jetzt ist die Frage, wer ist jetzt falsch gepolt?
Ja, also ich, aber nee, also deswegen meinte ich wirklich vorhin, das war ernst gemeint, ich kann gar nicht so viel trainieren, wie ich fressen will. Also für mich ist es wirklich so, dass ich nur so viel Sport mache, dass ich mehr essen darf.
Das ist auf jeden Fall auch immer gut. Da kann man sich noch so ein kleines, also so kleines Kaloriendefizit sozusagen zulegen, um dann richtig reinzuhauen. Ich kenne das ja auch, Mensch, wenn ich manchmal so ausgehungert war. Wenn man das falsch gemacht hat, wenn man einmal zugelassen hat, dass der Insulinspiegel abfällt, und dann ist ja sowieso vorbei. Der muss ja konstant bleiben. Das ist ja jetzt das große Geheimnis, ne? Glykämischer Index und so und Insulinspiegel. Aber wenn der abfällt, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Dann kommst du da nicht mehr raus aus diesem Loch. Deswegen.
Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann ziemlich lange ohne Kohlenhydrate umgehen. Auch mit heftigem Training und so weiter und so fort. Aber dann diese Gefühle, die kennst du wahrscheinlich wie kaum ein anderer, ist, du beißt auf was wie ein Stück weißes Brot oder so. Und es macht eine Explosion in deinem Gehirn. Weißt du, können normale Menschen die nachvollziehen, was das bedeutet, wenn du vom Sport her mal wirklich ja, Kohlenhydrate weggelassen hast, was weißes Brot oder irgend so ein Scheiß.
Mit Oliven und Balsamico noch. Die Stille. Erklär das. Ey, na klar, wenn mein Weight cuts, ey, da leide ich ja wirklich. Ich meine, da bin ich ja so im Kaloriendefizit, um da überhaupt runterzukommen, ne? Weil ich habe so schon relativ niedrigen Fettgehalt am Körper. Und viele glauben es immer gar nicht, aber was 4 Kilo bei mir, wenn ich jetzt sozusagen so zwischen 69 und 70 nochmal rumrenne und sozusagen auf mein Kampfgewicht von 65,8 oder 65 irgendwas runtergehe, das ist so krass. Eine Entbehrung. Ich werde wach, ich stelle mir vor, wie ich in so eine richtig dicke Rinderbeinscheibe beiße, wie meine Zähne sich da rein. Das ist total krass. Und deswegen mit dem Brot, als du das gesagt hast, ich war so, ja, wirklich, der Körper macht ja...
Eine Pizza. Also es gibt einfach Dinge, die sind lecker, ja.
Ken, was gibt es eigentlich? Hast du sowas wie ein geheimes Talent?
Ich kann nichts wirklich richtig, glaube ich.
Das sag ich auch mal zu mir.
Ich möchte mal einmal ganz kurz Nase putzen, weil ich merke, dass...
Ja, mach mal. Das ist das Schöne, das ist mal drin, das ist der Auftakt. Ja.
Nein, ich kann nicht wirklich, also mein geheimes Talent ist, wenn dann, Vielseitigkeit. Also ich habe das für diese Rollen und für viele Dinge, die ich drehen und lernen durfte, waren halt sehr unterschiedliche Sachen. Also von Reiten lernen in 3 Wochen, dass du dann halt irgendwie passabel da irgendwie auf diesem Gaul sitzt, ohne dich komplett zu blamieren, und im nächsten Moment Bogenschießen lernen, Schwertkämpf. Also ich habe Camps gehabt, so 2x4 Monate einfach nur Schwertkämpfen. Das sind Sachen, die machen richtig Bock dann. Also es ist wie Indianer und Cowboy spielen als kleines Kind.
Wo wir gerade beim Thema sind, was ist denn eigentlich dein Lebensmotto?
Don't eat yellow snow.
Ja, das... Damit muss ich ehrlich sagen, oder erst ich gestehen, habe ich nicht gerechnet, dass das jetzt kommt.
Nein, ich... Auch da, ich bin kein Mensch für ein Motto. Weißt du, das Ding ist gerade so... Das habe ich wieder in den letzten Jahren gemerkt, dadurch, dass mein Leben halt, das hat auch Marisa oft zu mir gesagt, das ist nie langweilig mit mir, weil ich einfach auch oft ein anderer Mensch bin. Also du steckst in diesen anderen Figuren drinnen und Rollen, dann bist du so total, also ich bin asketisch, ja. Also zum Beispiel 2 Jahre, ich habe nur grünen Tee getrunken, mich perfekt ernährt, nicht geraucht, kein Alkohol, gar nichts. Im nächsten Moment wieder, also es sind einfach immer Phasen bei mir. Und ich glaube, das einfach versteift dich nicht. Also, und wenn ich irgendwie in letzter Zeit, und das meine ich viel ernster, als es gesagt ist, aber nehmt euch alle nicht so ernst, weil wir kommen ja alle nicht lebend raus, weißt du?
Das ist wahr.
Also deswegen diese Zeit, die wir hier bekommen, ich merke, dass mit all diesem Scheiß, der da mit sich zieht, irgendwie mehr zu genießen, mehr bei sich zu bleiben. Durch das Jiu-Jitsu und durch den Kampfsport und generell immer mehr lernen, es ist gar nicht so, dass du jeden dominieren musst und so weiter. Das wird eh nicht der Fall sein wahrscheinlich auf Dauer, sondern einfach nur in deiner Safety-Zone irgendwie zu überleben und zu gucken, dass du atmest. Atmen. Atmen. Was Atmen mit einem macht. Das ist so bescheuert. Also wie viele Menschen durch eine flache Atmung, total gestresst, die ganze Zeit so unter Strom sind, inklusive mir, in vielen Phasen. Also wo du einfach mehr merkst, so komm runter, atmen, bevor du entscheidest, impulsiv, emotional auf irgendwas zu reagieren, zwei, drei Mal atmen. Bevor du so einen Kaffee trinkst, zwei, drei Mal atmen. Einfach nur zu entspannen.
Ja. Wobei ich mich frage, wenn ich dir jetzt zuhöre, ist das ja fast schon ein bisschen, weißt du, so wie eine Meditation. Ich höre dir zu und denke so, ja, stimmt, was er sagt. Aber wo ich mich frage, du wirkst ja sehr besonnen. Woher kommen aber diese Phasen, diese krassen Amplituden? Weil ich würde fast sagen, ich hatte ein übelst langes, also nicht langweiliges Leben. Ich habe mir das Leben ja so ausgesucht, aber es war immer sehr geradlinig, immer so und der Sport und immer dabei und immer nur so, dann kommt der Bachelor, dann kommt der Master, dann kommt das und so. Und so hat sich das irgendwie immer, ja. Also ich hatte jetzt nie die übelsten Ausreißer. Gut, ich bin dann irgendwann ins Oktagon gestiegen, das ist schon krass.
Das ist crazy. Fuck, das ist, weißt du, was du da machst, das ist, ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Also ich, und ganz ehrlich, wenn ich was in meinem Leben bereue, ist, dass ich sowas nicht früher in meinem Leben bekomme. Also dass wirklich jemand das bei mir ausgelöst hat, was dann, aber vielleicht, wer weiß, für was gut ist.
Es gibt ja auch noch im Jiu-Jitsu die Master Division, ne? Da kannst du ja immer noch kämpfen.
Ja, und ich war zwei, dreimal gesigned jetzt für so Wettkämpfe und wurde dann von Produktionen rausgezogen. Ich habe auch gemerkt, es ist echt schwierig zu vereinen mit meinem Job. Also es geht gar nicht darum, weißt du, ganz ehrlich, nach ein paar Jahren mir wäre es scheißegal, was passiert. Und mittlerweile, Gott sei Dank, kommt man in ein Alter, wo es dann auch irgendwann scheißegal ist. Aber für mich ist es ja so, wenn ich im Anschluss bin. Also weißt du, wenn ich zum Beispiel in irgendeiner Schule bin und ich sage, ich kann im Moment rollen, aber ich muss ein bisschen flowiger, ich muss ein bisschen aufpassen, weil es geht ja nicht darum, dass ich Angst habe, dass ich scheiße ausschaue. Es ist einfach, wenn ich heute eine Szene drehe und ich habe morgen eine Anschlussszene und ich habe plötzlich so einen Kratzer hier drüber, weißt du, oder habe ein blaues Auge oder alles passiert schon. Also weißt du, dass du beim Flow-Rope ein Knie dahin kriegst und dann so... Oh, es war eine. Ich bin beim Duschen gegen die Tür. Also du kannst ja nicht jeden Tag erzählen, dass irgendwas anderes passiert ist. Deswegen also beim Drehen, ich kann halt nicht mehr wirklich rollen. Also es gibt so ein paar Leute, wo ich weiß, da geht es. Aber das ist halt schwierig zu vereinen mit dem Job. Aber ich kann es trotzdem nicht aufhören. Ich glaube, wir hatten gerade auch über was anderes geredet, aber ich verliere mich ganz gerne. Aber auch das ist nicht so wichtig. Also ich merke einfach, dass das tut mir wahnsinnig gut, das hilft mir. Ich merke zum Beispiel jetzt gerade auch immer mehr durch das MMA, das Jiu-Jitsu, wo man sich dann angefangen hat, wohlzufühlen, eine ganz andere Nummer ist, wenn jemand auf die Schnauze haut. Also da ist
dann... Viele Techniken funktionieren dann gar nicht mehr.
Nein.
Nein.
Das habe ich schmerzhaft
gelernt. Rubber Guard zum Beispiel.
Es ist schon verrückt, aber du kannst, wenn du wirklich intensiv in so Techniken drin bist und verstehst, kannst du plötzlich sehr schnell adaptieren. Also das funktioniert dann auch. Ich merke aber trotzdem auch da wieder Atmung. Ne? Also wenn du panisch wirst und wenn du dich veratmest. Und das ist mir so oft passiert. Also du kommst in eine fremde Schule, gerade wenn du als Kampfsportler in eine fremde Schule kommst, so sehr alle Familie und sich lieb haben und was weiß ich, am Anfang wird erstmal schon mal abgecheckt. Und das sind, wenn dann plötzlich so, ich bin in Ungarn in der Schule, da stehen da 140 Typen, da, boom, solche Viecher da und so, dann, es war ziemlich am Anfang von meinem Sport, wo ich dann gesehen habe, die machen zu Aufwärmübungen, wo du gar nicht dachtest, dass es physikalisch möglich ist. Und dann alle mal Reih und Glied und so weiter und dann kommt es zum Rollen und ich wurde in meinem Leben noch nicht so gemanhandelt wie da. Und da war ich am nächsten Tag erstmal richtig stolz auf mich, dass ich wieder hin bin oder ich war einfach nur bescheuert, keine Ahnung. Aber du findest dann so irgendwie deinen Safety-Spot und dass du da immer weitermachst und dass du da aufhörst, panisch zu werden. Also wenn du es schaffst, ruhig zu bleiben und immer mehr dich auf das zu verlassen, was du dann lernst und dem Prozess zu vertrauen, dann machst du echte Sprünge. Und was ich dann auch gemerkt habe, du fällst immer wieder in alte Verhaltensmuster zu. Ich weiß, denke mal, jemand wie du nicht mehr wirklich, aber bei mir ist es trotzdem so, in neuen Umfeldern, wenn du dann plötzlich vom Jiu-Jitsu ins MMA rutscht, dann bist du auch plötzlich ganz schnell panisch wieder. Also dass wenn plötzlich so ein paar Hände auf dich einfliegen und so weiter und du merkst so, fuck, was mal. Also bis du da wieder ruhig wirst oder wenn, ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Aber ja, einfach, ich bin so ein Typ, ich halte es einfach aus. Ich bin so ein Aushaltetyp. Und dann versuche ich einfach irgendwie ruhig zu bleiben, genau, atmen. Und dann einfach irgendwie ganz strategisch da umzusetzen. Ich bin ja ein totaler Stratege.
Ja, und das dachte ich von mir auch so, bis du empathisch wirst. Und dann triffst du halt eine falsche Entscheidung nach der anderen. Und dann submittest du am Anfang, lernst du halt erstmal, dass das wichtig ist, dass es kein Problem ist, zu submitten. Weil die meisten Verletzungen passieren durch Eitelkeit. Richtig.
Ich habe früher mit jedem, ob groß, ob klein, ob leicht, ob schwer, ich habe mit jedem trainiert. Und das würde ich auch eigentlich heute noch machen. Aber ich habe gelernt, das ist halt, wenn du irgendeinen Titel hast oder einen Namen, dann kannst du nicht einfach mehr jetzt mit wem auch immer trainieren, weil die dann halt, genauso wie mit Regina, wir haben auch gesprochen im Podcast, sie kann nicht mehr mit ihrem Sparring machen, weil sich andere freuen, oh, ich habe daheim mich auf die Schnauze gehauen, ich habe sie mal gejabbt oder so. Und bei mir ist das ja auch nicht anders. Da musst du halt echt aufpassen. Oder on purpose dich verletzen, weil der Gegner Schmiergeld gezahlt hat. Also es gibt so krasse Sachen, das kann man manchmal gar nicht glauben.
Ja, nein, ich glaube schon. Es ist auch zum Beispiel, dass das ja auch als Schauspieler, wenn du irgendwo hinkommst und sagst irgendwie, du willst nicht rollen, ah ja, okay, die Pussy und so weiter. So, dann hörst du das einmal. Da dann auch zu reagieren ist, ich habe auch 2-3 Mal einen Fehler gemacht, Moment. Was? Also das hörst du dann auch irgendwann jetzt hier rein, da raus. Und
muss auch so sein, weil man darf sich ja auch nicht alles zu Herzen nehmen oder persönlich
versuchen. Nee, aber das lernst du halt durch den Sport. Und das beruhigt auch. Und irgendjemand hat mal gesagt, das fand ich eine ganz schöne Beschreibung, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war.
True that. Agreed.
Und jetzt im Moment, während der Corona-Zeit, hatten wir einen anderen Leitspruch, weil du Lebensmotto gesagt hast. Also das Corona-Lebensmotto war von uns beim Training ist the more you sweat in peace, the less you bleed in war.
Ja, das ist auch wahr. Ja, das ist ein guter.
Wir haben ja sehr gelacht über den.
Ja. Du, wir sind leider auch jetzt schon am Ende. Ich will es gar nicht so richtig wahrhaben, aber tatsächlich, deswegen gehören dir gerne die abschließenden Worte, lieber Ken.
Tschüss. Tschüss. Und geiler Kaffee.
Also, ich danke dir sehr, Ken Duken, dass du heute da warst. Auch liebe Grüße an Marisa Bach, an deine Frau. Die sehen wir hoffentlich hier auch bald.
Ja, wenn wir unseren Film gemacht haben, macht es ja auch Sinn.
Ja, oder vielleicht auch vorher oder danach oder mit euch beiden mal. Wenn ihr noch Fragen habt zu Ken oder wenn ihr mal Inspiration habt, wer hier mal noch sitzen sollte oder Themenvorschläge, dann bitte immer gern her damit. Wir freuen uns über jedes Feedback und bis bald.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.